Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute Abend hören wir einen Vortrag von Eva Herrmann. Die TV-Journalistin und Buchautorin hat einen Vortrag gehalten auf dem Kongress Freude am Glauben. Die Kirche, unsere Heimat, der Anfang Oktober 2007 in Fulda stattfand. Titel ihres Vortrags war »Werde, was du bist«. Zum Selbstverständnis der Frau.
Es waren bei mir einige Momente des Überlegens, meine Güte, machst du das jetzt wirklich? Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute hier bin. Bin auch sehr froh, Ihnen sagen zu können, dass in den zurückliegenden Wochen, die nicht ganz einfach waren hin und wieder, sehr, sehr viele Stimmen sich erhoben. Ich bekam sehr viel Post, sehr viele E-Mails, Tausende, die mir Mut machten, mir zusprachen. Sicher sind auch einige heute hier, die mir geschrieben haben. Herzlichen Dank dafür, weil diese Stimmen geholfen haben, dass meine Familie und ich das alles besser durchgestanden haben. Letztlich ist es so, ich weiß, warum ich diesen Weg gehe, und Sie alle, die Sie Ihre Werte vertreten, unsere Werte vertreten, wissen auch, warum Sie das tun. Und manchmal ist dieser Weg dann eben ein bisschen schwerer, aber er ist notwendig. Deswegen bin ich, wie gesagt, auch sehr froh, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich möchte Ihnen gerade noch mal zwei Untersuchungen, bevor ich anfange mit dem Vortrag, mit auf den Weg geben. Die sind nicht neu. Die eine ist schon 8, 9 Wochen alt. Das ist eine Studie, die gemacht wurde, eine weltweite, in der 78 Länder auf dieser Erde untersucht wurden zum Thema Familienfreundlichkeit. 78 Länder, Deutschland liegt am Platz 77. Wenn man nach den Ursachen sucht, warum ist das so? Und das habe ich auf der Pressekonferenz am 6. September gemacht bei der Präsentation meines Buches, dann kommt man nicht umhin, einige historische Punkte unserer Geschichte etwas näher zu beleuchten. Ich möchte gar nicht viel Worte dazu machen, zu dieser Pressekonferenz und den Folgen, nur so viel. Ich habe mich auf dieser Pressekonferenz ausdrücklich von allen rechten Ideologien und irgendwelcher Verbindungen distanziert, energisch, weil nämlich die Erfahrung es gelehrt hat, schon letztes Jahr, wie leicht es passiert, dass man, wenn man diese Werte vertritt, dort angesiedelt wird. Ich werde in meinem Vortrag näher darauf eingehen. Dieser eine Halbsatz, der in der Presse erschienen ist, ist falsch zitiert und aus dem Zusammenhang gerissen. Es waren 30 Pressevertreter etwa dort. 29 haben während dieser Pressekonferenz, danach auch nicht, irgendeine Frage gestellt, die in ein Missverständnis hätte münden können oder Ausdruck geben können, weil ich mich falsch geäußert habe. Am nächsten Tag ist von 29 Pressevertretern eine völlig normale Buchpräsentation, nicht immer ganz freundlich, aber völlig normal, ich hatte ja nichts anderes erwartet, erschienen. Und eine einzige Journalistin des Hamburger Abendblattes hatte einen Halbsatz aus einem Gesamtzusammenhang gerissen und hat ihn auch noch verfälscht und hat mir ein Nazi-Lob unterstellt. Und innerhalb weniger Stunden ist aus diesem Halbsatz im Hamburger Abendblatt ein Riesenaufgebot in den Online-Zeitungen, durchaus seriösen, möchte jetzt gar keinen Namen nennen, ist eh zu spät, erfolgt. Und innerhalb von Stunden wurde eine Nazi-Keule über mir geschwungen, wie ich mir das in meinen kühnsten Träumen niemals hätte ausmalen können. Alles andere kennen Sie, alles andere wissen Sie. Ich möchte Sie auch verschonen mit den Einzelheiten. Nur so viel, die Sendung Kerner, die mich ausgeladen hatte, hat mich nun wieder eingeladen. Am Dienstag, wenn Sie wollen, sehen wir uns da. Jetzt fange ich mit dem Vortrag an, den ich eigentlich erhalten wollte. Das neue Buch, das Prinzip Arche Noah, hat eine Widmung, wie auch das Eva-Prinzip letztes Jahr eine Widmung hatte. Und dieses Buch ist gewidmet an den, der Weibliches und Männliches erschuf und dadurch die Zukunft des Menschen ermöglichte und sicherte. und der dazu jeden Einzelnen mit der Vernunft ausstattete, dies zu erkennen. Wir Frauen haben viel erreicht. Wir leben in einer Zeit unbegrenzter Möglichkeiten. Was darf es bitte sein? Abteilungsleiterin, Astronautin, Bundeskanzlerin, Single, Lebensgefährtin, Ehefrau, nur Mutter. Wir können einfach zugreifen. Im Supermarkt der Wünsche ist alles zu haben. Ich habe so ein paar kleine Passagen aus dem Eva-Prinzip hier eingebaut. Das ist die Anfangspassage, um sie in diesen Vortrag einzubringen. Brav, angepasst, unterdrückt war gestern. Eva ließ sich von der Schlange überreden, verbotene Früchte zu pflücken. Und seit sie ihrem Adam den Apfel reichte und beide vom Baum der Erkenntnis aßen, haben wir Frauen die Welt erobert. Wir entscheiden selbstbewusst, was wir wollen und nehmen uns, was wir kriegen können auf dem Markt der Möglichkeiten. Also alles in bester Ordnung, oder? Es stimmt. Wir Frauen haben tatsächlich viel erreicht. Wir marschieren im Stechschritt durch einen anstrengenden Alltag voller Widersprüche. Wir sehnen uns verzweifelt nach Geborgenheit, Heim und Familie und kämpfen täglich unser einsames Gefecht in der männlich geprägten Arbeitswelt. Dabei vermännlichen wir selber, ohne es zu merken, immer mehr. Unsere Beziehungen zerbrechen immer schneller, wir verzichten auf Kinder und wenn wir doch welche haben, dann nehmen wir jeden Morgen lange Wege in Kauf, um sie in wildfremden Häusern bei wildfremden Leuten abzugeben und fremdbetreuen zu lassen. Der Spagat zwischen Privatleben und Karriere ist ein Extremsport, der uns zunehmend aufreibt, statt uns zu beflügeln. Wir sind oft überfordert, ausgelaugt und müde und fragen uns in stillen Momenten, ist es das wert? Welchen Preis zahlen wir eigentlich dafür, emanzipiert und selbstbewusst zu sein? Sind wir überhaupt noch Frauen? Oder haben wir unsere Weiblichkeit vielleicht allmählich verloren? Wer solche Fragen stellt, bricht ein Tabu, der gilt als Verräter an der Sache der Frau und muss mit Gegenwind rechnen in einer Gesellschaft, die nicht mehr zu diskutieren wagt darüber, ob die Errungenschaften der Frauenbewegungen wirklich Errungenschaften sind. Ich durfte, wie Sie alle wissen, meine eigenen Erfahrungen sammeln. Letztes Jahr ging es schon los, da bekam ich bereits öffentlichen Gegenwind für diese Thesen. Auch persönliche Beleidigungen waren keine Seltenheit. Und ich machte schon damals auch eine ganz neue Erfahrung, nämlich alles, was nach Familie, was nach Glück mit Ehepartnern, mit Kindern, nach dem Weiblichen, nach dem Männlichen und dem Muttersein klingt, das wird in unserem Land leider auffallend schnell mit Nazi-Parolen in Zusammenhang gebracht. Der Mechanismus ist inzwischen vollkommen klar. Sofern jemand das Wort erhebt und sich für diese Werte einsetzt, wird er bombardiert. Es wird Nazi-Lob in ihn projiziert und gleichzeitig wird er als Sympathisant dieser Ideologie öffentlich verurteilt. Es ist ganz egal, wie er wirklich dazu steht. Auch egal, ob er sich jahrelang entschieden gegen rechts eingesetzt hat. Egal sogar, ob er Menschen, die den Holocaust leugneten, anzeigte und auf eine Verurteilung drang, wie ich das tat vor 5 Jahren. Eine der größten Tageszeitungen Deutschland berichtete darüber, aber das ist irgendwo in den Riesenarchiven durchgerutscht anscheinend. Jedenfalls jetzt in dieser Phase, da passt es nämlich nicht rein. Wer also Liebe, Achtsamkeit, Rücksicht und den Respekt vor dem Gotteswillen einfordert, steht grundsätzlich schon mal unter Generalverdacht. Aus dem Eva-Prinzip wurde letztes Jahr mehrfach in der Presse das Eva-Braun-Prinzip gemacht. Deutschlands Cheffeministin Alice Schwarzer, die in unserem Land auch mitverantwortlich ist für eine der beispiellosesten Abtreibungskampagnen auf dieser Erde, die übrigens heute noch andauert, erläuterte vergangenes Jahr in einem Spiegel-Interview, meine Forderungen nach Anerkennung der Familie seien angesiedelt zwischen Steinzeitkeule und Mutterkreuz. Und wir müssen doch trotz unserer demografischen schweren Krise dem Führer heute kein Kind mehr schenken. Ich frage mich, und Sie auch, wer bringt denn hier eigentlich ständig Werteforderungen mit dem Dritten Reich in Verbindung? Wer lacht sich denn öffentlich krumm über die schöpfungsgewollte Aufteilung von Mann und Frau? Wer tritt denn unsere aus Liebe geschenkte Schöpfung hohngrinsend mit den Füßen? Wer schließlich versucht dauernd Gottes Gesetze zu unterlaufen? Hier sind nämlich die Verursacher. Und es steckt Methode darin und es wird sofort der Vorsatz zum Missverständnis gelegt und damit ist man abgeurteilt. Das müssen wir heute erkennen. Liebe Familie, Kinder, Weiblichkeit, gar Reinheit oder Würde der Frau passt nicht in die moderne Zeit. Ich möchte hier an dieser Stelle an die Worte des Apostels Paulus erinnern. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Gottes Liebe ist ewig. Und doch, Gott lässt, wie Paulus sagte, keinen Spott mit sich treiben. Wir tun alle gut daran, uns das hinter die Ohren zu schreiben. Damit meine ich auch die Vertreter der Öffentlichkeit und auch die Vertreter in der Politik. Wenn also einige öffentliche Vertreter der Emanzipation, der Medien, der Politik es nicht wahrhaben wollen, es geht nicht alleine um die Entscheidung eines jeden Einzelnen, wie er sich dazu stellt, sondern es geht um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder, um unser Überleben, um den Fortbestand der Gesellschaft. Und es scheint, wer dies anmahnt, ob er nun Vertreter der Kirche ist, Journalist oder ein Bürger, der also wagt, seine Empfindungen, seine Befürchtungen zu äußern, da scheint es doch, dass es sich hierbei mittlerweile um das scharfe Gegenüberstehen zweier Weltanschauungen handelt. Ich möchte an dieser Stelle Ihnen etwas vorlesen, das Beste, was ich gefunden habe in einem Buch. Ich zitiere aus der Botschaft, die im Lichte der Wahrheit erklärt: Alles, was bisher erfolgte, bestand in einseitigen Angriffen der Verstandesmenschen. Darunter sind diejenigen zu verstehen, die sich bedingungslos nur ihrem Verstande unterwarfen. Die glaubten sonderbarerweise seit Jahrtausenden ein unbedingtes Recht darauf zu haben, diese beschränkten Überzeugungen durch Gesetz und Gewalt auch denen aufzwingen zu dürfen, die anderer Überzeugung leben wollten. Also alles, was bisher erfolgte, bestand in einseitigen Angriffen der Verstandesmenschen, die für jeden Beobachter auffallend unbegründet und oft lächerlich erscheinen müssen. Gegen alle, die sich rein geistig höher zu entwickeln suchen, liegt Verhöhnung, Anfeindung und sogar Verfolgung ernstester Art bereit, auch wenn sie stille Zurückhaltung bewahren. Es gibt immer einige, die versuchen, solche Aufwärtsstrebende mit Spott oder Gewalt zurückzuzerren und herabzureißen in das stumpfe Dahindämmern oder die Heuchelei der Massen. Und weiter heißt es: In den meisten Fällen ist es ein blindes Drauflos-Wüten, das jeder wirklichen Logik entbehrt. Man sehe sich die Angriffe einmal ruhig an. Wie selten ist ein Artikel dabei, dessen Inhalt den Versuch zeigt, wirklich sachlich auf die Reden oder die Aufsätze eines Wahrheitssuchers einzugehen. Ganz auffallend macht sich die gehaltlose Minderwertigkeit der Angriffe immer darin bemerkbar, dass diese niemals rein sachlich gehalten sind. Immer sind es versteckte oder offene Beschmutzungen der Person des Wahrheitssuchers. Das macht nur jemand, der sachlich nichts zu entgegnen vermag. Ein Wahrheitssucher gibt doch nicht sich persönlich, sondern er bringt das, was er sagt. Das Wort muss geprüft werden, nicht die Person. Dass man stets erst die Person zu beleuchten sucht und dann erwägt, ob man auf ihre Worte hören möchte, ist eine Gepflogenheit dieser Verstandesmenschen. Zitat Ende. Wer sind die Politik, wer sind die Medien? Ich komme dann gleich auch zu den Frauen wieder. Sie werden ja von einzelnen Menschen vertreten, von Menschen, die in diesen Berufssparten heutzutage, und das müssen wir einfach wissen, zwischen 50% und 60% kinderlos sind. Manchmal sind sie es freiwillig, manchmal zufällig, häufig aber auch, wie ich aus eigenem Beobachten meines Umfeldes jahrelang weiß, eben oftmals auch nicht gewollt, weil Zeit verpasst, Zug verpasst und vielleicht Gelegenheit verpasst, im Leben glücklich zu werden. Dieser Schmerz sitzt auch bei diesen Öffentlichkeitsvertretern, bei jedem Einzelnen tief, denn ein Thema wie dieses, das müssen Sie auch wissen, wenn Sie sich für die Zukunft einsetzen, dieses Thema, welches so nah am Schicksal eines jeden einzelnen Menschen, der sich damit beschäftigt, aufgehängt ist, dringt natürlich auch bei jedem Einzelnen tief in seine Seele ein. Schmerz, eigenes Erkennen allerdings, passt nicht in das Licht der Scheinwerfer. Selbstkritik auch nicht. Also Schwamm drüber, das Lied gesungen, welches die meisten heute laut singen, so ist man sicher, dass es keine Gefahr gibt für den Einzelnen. Meine Damen und Herren, die Werte, die öffentlich heute häufig als die gestrigen und die verstaubten Werte bezeichnet werden, sind Urwerte, die zu unserem Sein in diesem Universum seit Jahrtausenden selbstverständlich dazugehören. Sie haben uns bis heute unser Überleben gesichert. Aufgrund der dramatischen negativen demografischen Kurven wissen wir aber, das System, mit und in welchem wir existieren, ist unbrauchbar geworden. Es funktioniert nicht mehr. Wir sind im Begriff, uns selbst abzuschaffen, denn es gilt als unumstößliche Tatsache, wir schaffen die demografische Kurve nicht mehr aus uns selbst, aus eigener Kraft. Die Politiker sagen, ja gut, dann holen wir einfach ein paar dazu, dann geht es wieder. Aber das ändert nichts daran, dass dieses System trotzdem nicht funktioniert. Diesen Umstand beschrieb ich auch in mehreren Talkshows. Die Reaktion darauf war häufig erstaunlich. Warum das denn so schlimm sei, wenn wir ausstürben, fragte mich zum Beispiel eine Moderatorin. Ich fragte zurück, finden Sie das nicht besorgniserregend? Ihre Antwort lautete auf gut Neudeutsch, so what? In anderen Kontinenten gibt es zu viele Menschen, also ist es egal, ob man hier ausstirbt. So what? Das ist unsere moderne Zeit, unsere fortschrittliche, hochentwickelte Epoche. Während also immer, zu jeder Zeit, auf allen Kontinenten, Jahrtausende lang, jede Menschengemeinschaft alle Kräfte aufbot, um einen potenziellen Feind, der das Land einnehmen wollte, zu vertreiben, gegen ihn zu kämpfen, ihn zu besiegen, sagen wir heute in unserer fortschrittlichen Zeit, so what? Kein Wort darüber, was es bedeutet, in einer Gemeinschaft zu leben, die auf eine jahrhundertealte beeindruckende Kultur zurückblicken kann. Darüber, was es heißt, eine eigene Heimat mit Wurzeln zu besitzen. Kein Wort auch darüber, wie wichtig es ist, nicht nur zu oberst Gott, danach den Menschen, sondern auch seinem Land gegenüber den Standpunkt einzunehmen, ich will dir Treue halten. Wer übrigens jetzt hier wieder Zwischentöne erkennen möchte, die verdächtig klingen könnten, dem sei gesagt, auch das waren Werte, bis vor kurzer Zeit, die der Menschheit das Überleben gesichert haben. Auch diese Werte wurden im dunkelsten Kapitel unserer Geschichte missbraucht, pervertiert und schließlich durch die 68er abgeschafft. Ebenso wie die Familie, wie das Glück, Kinder zu haben, wie die Anerkennung der Würde der Frau. Doch sollen wir deswegen sagen, so ist das nun einmal, weil die Zeit modern ist und das der Lauf der Dinge ist? Es ist vielleicht auch nicht ganz zufällig, dass das Wort modern anders betont auf der ersten Silbe gleich einen anderen Sinn ergibt und modern heißt. Ich sage nein. Es liegt an uns, an jedem Einzelnen, was in der Zukunft geschehen wird. Und wir alle tragen die Verantwortung. Und niemand, kein einziger Mensch auf dieser Erde, wird sich dieser Verantwortung entziehen können. Wenn ich heute auf mein Kind schaue, auf meinen Sohn, er wurde vorgestern 10, dann bin ich sehr glücklich, aber es wird mir auch schwer ums Herz. Und ich schäme mich, denn ich frage mich, was haben wir unseren Kindern zu übergeben? Einen kaputten, ausgeplünderten, lieblos behandelten Planeten, Schulden, Sorgen, Überlebensängste, Unmoral und das Lustprinzip. Das ist das Erbe. Da sind die vielen jungen Menschen, die gerade ihr Leben planen, ihre Wünsche umsetzen möchten. Sie sind belastet durch die Zukunftsängste, sei es beruflich oder privat. Sie möchten eine Ausbildung beginnen oder studieren, doch sie sind unsicher, ob sich überhaupt noch alles lohnt, wenn es ohnehin zu wenige Arbeitsplätze gibt. Sie wollen Kinder, doch sie zögern mehr und mehr angesichts der wirtschaftlich unsicheren Verhältnisse. Die aktuellsten Studien und Umfragen, Shell-Studie, BASF, Rheingold-Studie, Ergebnis, die jungen Menschen sehen, wenn sie an die Zukunft denken, ein schwarzes Loch. Sie wünschen sich sehnlichst Zeit mit ihren Eltern. Sie fühlen sich hilflos, orientierungslos, allein. Als ich das Buch »Das Prinzip Arche Noah« recherchierte und auf eine dieser Studien etwas näher eingehen wollte und sie anforderte, da sagte mir der Pressemensch, der Öffentlichkeitsmitarbeiter, ich schicke Ihnen die Studie auch in Gänze, wenn Sie es möchten. Aber wir haben bei der Pressevorstellung, als die Vertreter der Medien da waren, Wert darauf gelegt, dass nicht die ganze Dramatik und das schwere, drastische, was in dieser Studie enthalten ist, so befördert wird. Versuchen Sie das bitte auch. Machen Sie es nicht ganz so dramatisch. Die jungen Menschen, auch das ergibt nämlich genau diese Studie, fühlen sich von den Medien schlecht informiert und auch zum Teil falsch informiert. Unsere jungen Leute vertrauen den Medien und der Öffentlichkeitsarbeit unseres Landes nicht und den Politikern auch nicht. Und wenn ich mir ansehe, dass es möglich ist, dass eine einzige Journalistin einen Halbsatz falsch zitiert, ihn in die Welt setzt und alle Medien, nahezu alle, ich möchte nicht alle sagen, aber nahezu alle Medien auf diesen Zug aufspringen und ungeprüft, ohne das Originalzitat zu kennen, diese Behauptungen aufstellen, die mir unterstellt wurden, dann verstehe ich die Jugendlichen, die eine gute Intuition haben, vielleicht sogar noch besser als die unsere, der Erwachsenen, und unterstellen, dass sie nicht richtig informiert werden. Wir haben die mittlere Altersklasse in unserem Land, beeinflusst durch die Nachkriegsgeneration. Die 68er schwanken zwischen Ideologien, Illusionen, Enttäuschungen. Sie haben oft neue Wege ausprobiert, haben sich von eingefahrenen Mustern gelöst, versucht, der Generation der Eltern etwas entgegenzusetzen. Ein oft hilfloses Hin- und Herschlingern, und es ist nicht immer gelungen und nicht immer endete das Experiment erfolgreich. Stattdessen ist das Bedürfnis in unserer Gesellschaft nach Orientierung stärker denn je zuvor. Und wir haben die älteren Menschen, die fühlen sich noch jung und müssen doch damit leben, dass sie für zu alt befunden werden. Zu alt für den Beruf, für das gesellschaftliche Miteinander. Häufig werden sie schließlich in Senioren- und Pflegeheime abgeschoben, zum Sterben in Einsamkeit. Wie kann es sein, fragen sie sich häufig, dass sich ihre Kinder und Enkelkinder nicht mehr zuständig fühlen für sie? Warum handeln sie anscheinend verantwortungslos? Warum lassen sie keine größere Bindung erkennen? Wie sollen sie denn, wenn sie es selbst nicht gelernt haben? Nur der, der die Bindung bekommt und kennenlernen darf, kann sie auch weitergeben. Was Hänschen nicht lernt. Für all diese Themen gilt, Achtung, Tabubruch. Dennoch, die Statistiken, die ernüchternd sind, die Diskussion, die Ursachen und die Folgen der heutigen Kinderlosigkeit werden mich auch weiterhin dazu bewegen, diese Diskussionen zu führen. Da hilft auch kein Berufsverbot. Meine Damen und Herren, ich könnte es mir, das wissen Sie alle, natürlich einfacher machen. Ich hätte weiterhin den Mund halten können, die Tagesschau lesen und mich zum wiederholten Male zur beliebtesten Nachrichtenmoderatorin des Landes wählen lassen können. Ich wäre dann weiterhin eine der erfolgreichsten Karrierefrauen geblieben, die Kind und Beruf natürlich mühelos hinkriegt und während sie darüber berichtet, selbstbewusst in die Kamera lächelt. Und die Presse hätte mich weiter geliebt und bejubelt, wie bis dato ja auch immer getan. Ich hätte aber auch weiter die Unwahrheit gesagt. Ich konnte es nicht. Es ging nicht mehr. Durch die Geburt meines Kindes wurde ich, wie viele Frauen, das kennen sicher auch die meisten von Ihnen, eine andere, ob mir das zunächst gepasst hat oder nicht. Da gibt es die Hormonforschung, die sagt, ja, da gibt es eine andere Hormonausschüttung im Gehirn, das Oxytocin und so weiter, das sorgt dafür, dass andere Dinge Priorität bekommen, das Menschliche und Zwischenmenschliche. Es gibt auch viele andere Erklärungen dafür. Aber ich möchte es einfach nur als Mensch, als Frau in dieser heutigen Gesellschaft beschreiben und auch über die Möglichkeiten der Frauen in der heutigen Gesellschaft sprechen. Als ich vor über 10 Jahren, etwa im 6. Monat schwanger war, schickte mir eine NDR-Kollegin eine Stillberaterin ins Haus. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass es sowas gibt. Ich wusste auch noch nicht, ob ich mein Kind stillen wollte oder nicht, weil ich total modern war. Ich war Karrierefrau. Ich wollte auch weiter Karriere machen, wollte so schnell wie möglich wieder arbeiten, wollte meine Figur wieder haben und so weiter. Das kennen viele Frauen ja, was man da so im Kopf hat. Diese Stillberaterin war 3 Stunden lang bei mir und berichtete über die tiefe Verbindung zwischen Mutter und Kind, über die Liebe, die hier manifestiert wird und ein Band der Ewigkeit knüpft. Sie sprach über das Glück für das Baby, seine Mami zuverlässig bei sich zu wissen und dadurch ein selbstbewusster Mensch werden zu dürfen. Und sie sprach über das Glück der Mutter, dieses Wunder der Liebe durchleben und erkennen zu dürfen. Sie sprach auch von der körperlichen Gesundheit, die sich bei beiden günstiger entwickelt durch das Stillen. Und plötzlich bahnte sich durch meine bisherige Existenz als erfolgreiche und berühmte Fernsehfrau, die nun schwanger war, ist ja auch ein Erfolgspunkt auf so einem Biografie, auf so einer Biografieliste. Es bahnte sich etwas ganz Neues und gleichzeitig Uraltes durch. Eine Melodie begann in mir zu klingen. Sie war wunderschön und sie erfasste mich vollkommen. Und es war, als ob ich in diesem Moment, in diesem Augenblick ein großes Geschenk bekommen hatte. Gott offenbarte mir deutlich wie nie zuvor seine Liebe und ich konnte es fast körperlich spüren. Es wurden tiefste Erinnerungen und Empfindungen geweckt in mir, die nicht flüchtig waren, also nicht wie ein Hauch spürbar wurden, der wieder verweht, sondern sie manifestierten und verankerten sich wieder tief in meinem Inneren. Und dann war ich verpflichtet, ich war ihm verpflichtet. Ich hatte ihn erkennen dürfen und kein Weg konnte mich nunmehr davon abbringen, ihm zu dienen und auch ihn zu preisen. Welch eine Gnade. Und als diese Stillberaterin, mein Haus verließ, da konnte ich es kaum noch abwarten, mein Kind endlich auf die Welt zu bringen, weil ich war wild entschlossen, alles zu tun, um bloß den richtigen Weg zu nehmen. Ich tue also jetzt auch heute das, was ich tun muss und was ich am besten kann. Ich schreibe und ich rede darüber. Das habe ich gelernt und das mache ich jetzt auch und das nutze ich dafür. Es ist also klar, dass natürlich diese Erkenntnisse für viele provozierend wirken, gerade in der heutigen Zeit. Und wenn ich es dann auch noch als Wahrheit bezeichne, dann wirkt es umso schlimmer auf viele. Das zeigen die heftigen Emotionen, die Wut, die gegen mich kommt, überdeutlich. Also wir sind, das ist damit klar, noch längst nicht am Ende der Diskussion über einen erfolgreichen Feminismus, was ja heute immer wieder viele versuchen, auch uns weiß zu machen. Und die Rolle der Frau, die fangen wir jetzt an, neu zu definieren. Das, wofür man also vor über 40 Jahren angetreten war, die Freiheit der Frau, ihr Anspruch auf ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben, ist nämlich überhaupt nicht eingelöst worden. Und schlimmer noch, wir stehen vor den Trümmern unserer Existenz, persönlich, gesellschaftlich, häufig auch wirtschaftlich. Die Ehe, Familie sind bedroht, wir haben heute sicher schon öfter darüber gesprochen, das Unbehagen und die Verunsicherung wachsen und man muss kein Spezialist für Bevölkerungsstatistiken sein, um zu erkennen, dass wir Frauen selbst auch auf dem besten Weg sind, unsere eigenen Lebensgrundlagen systematisch zu vernichten. Im Laufe meiner Berufskarriere, in der ich groß Erfolg hatte, stellte ich fest, dass die Welt, in der man da draußen kämpft, ja immer noch eine männlich dominierte Welt ist. Und um dort bestehen zu wollen, muss man sich auch männliche Eigenschaften aneignen. Man vermännlicht. Und Sie können als Frau, egal wie klug und taktisch Sie es richten, nicht abends, wenn Sie nach Hause kommen, diese männlichen Eigenschaften an den Garderobenhaken hängen, ins Haus reingehen und sagen, Schatzelein, da bin ich jetzt. Und jetzt bin ich ja ganz liebe Frau. Es funktioniert nicht. Wir vermännlichen und verändern uns damit. Wir sehen uns natürlich lieber als Opfer, die Frauen. Als diejenigen, die ihre Rechte einfordern müssen, als unerschrockene Kämpferinnen gegen männliche Privilegien. Und es ist auch kein Wunder, dass deswegen natürlich viele Frauen erstmal enttäuscht von mir waren, denn es hatte eine die Stimme erhoben, die doch eigentlich zu ihnen gehörte. Eine Frau, die auch ein halbes Leben davon profitiert hatte, von den Verdiensten der jetzt plötzlich geschmähten Emanzen. Eine, die 3 Ehescheidungen hinter sich gebracht hat, selber Mutter ist und viel arbeitet, nachweislich abends um 8, wenn Kinder eigentlich von ihrer Mutter ins Bett gebracht werden sollten. Also trat ich die Errungenschaften der Frauenbewegung mit Füßen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn Nicht trotz meines Berufes schrieb ich diese Bestandsaufnahme und spreche heute darüber, sondern gerade deswegen. Gerade als Journalistin werde ich natürlich neben dem eigenen Erleben als berufstätige Mutter ständig mit den Missständen der Gesellschaft konfrontiert, mit Themen wie Vereinsamung, Vernachlässigung, zerrüttete Familien, überforderte Frauen. Die Bilanz unserer Entwicklung ist beklagenswert und zeigt, wie marode unser System ist. Der private Teil meines Lebens als Partnerin eines Mannes verdanke ich ebenfalls wichtige Erfahrungen, die keineswegs nur aus Friede, Freude, Eierkuchen bestanden. 3 Scheidungen, in der Bilanz ist das ein Schlag ins Gesicht, das können Sie sich vorstellen. Und wenn ich heute sage, ich hätte es lieber umgekehrt, nicht 3 Scheidungen und ein Kind, sondern genau umgekehrt, dann meine ich das sehr ernst. Doch auch hier muss man sagen, warum konnte es so weit kommen? Es sind oft bei uns Frauen, die wir weiterkommen dürfen und immer noch mehr wollen und es uns ja auch immer wieder gesagt wird, holt euch, macht, benutzt alles, was ihr bekommen könnt, sind es Allmachtsgefühle, fast Omnipotenz. Und wenn dem kein Einhalt geboten wird, dann schießt man ohne Korrektur über das Ziel hinaus. Bei aller Sehnsucht also nach Harmonie und Glück wurden mir die schmerzhaftesten Enttäuschungen auch in meinem privaten Leben beschert. Ich erlebte wie in jeder Paarbeziehung Meinungsverschiedenheiten, Rangkämpfe, Dominanzverhalten und kämpfte wie ein Mann. Eine Mogelpackung, blonde Locken und innerlich oft kämpferisch wie ein Mann. Und ich versuchte immer herauszufinden, woran das denn lag. Und schließlich erkannte ich, dass Frauen umso weniger Kompromisse eingehen können, je stärker wir uns also dem Prinzip der Selbstverwirklichung zuwenden. Nicht jeder Mann ist in der Lage, nachsichtig und großzügig darauf zu reagieren. Und man muss sich eingestehen, dass neben vielen anderen Faktoren diese vielgepriesene Emanzipation durchaus ihren Teil zu einer hohen Trennungsrate beigetragen hat. Angetreten mit dem Wunsch, also glücklich zu werden, und der Weg war auch sonnenklar, ohne weiteres und ohne darüber nachzudenken, verwirklichte ich mich, meistens beruflich und noch einmal beruflich. Und es waren dann die kleinen, fast unmerklichen Dinge, die in die Katastrophen führten. Ein gemütliches Wochenende zu zweit wurde abgesagt, weil eine lukrative Fernsehsendung winkte. Das kann aber heute genauso eine Werbetexterin sein, die sich mit ihrem Mann ein Wochenende vorgenommen hat und plötzlich kommt ein Auftrag rein, der übers Wochenende gemacht werden muss. Und die Entscheidung steht an, entscheide ich mich für meinen Mann oder für die Arbeit. Und wenn Sie sich 2-3 Mal gegen Ihren Partner entscheiden, dann wird es schon brenzlig. Und ich habe halt in dieser Zeit, ohne lange zu überlegen, oft die Entscheidung für meinen Job, für die Emanzipation getroffen. Ich war jetzt nicht alleine schuld jedes Mal. Also das will ich auch an dieser Stelle sagen. Wir jetzt nicht alle hier reinwaschen. Aber es ist doch ein sehr wichtiger Punkt, den man in der heutigen Zeit auch immer wieder in all die Überlegungen mit einbringen muss, die Veränderung der Frau, der einzelnen Person. Erst als ich dann, wie berichtet, schwanger wurde, begann sich mein Weltbild zu verändern. Immer klarer wurde mir vor Augen geführt, dass nicht ich der Mittelpunkt war, für den ich mich gehalten hatte, sondern das Blickfeld erweiterte sich, Empfindungen, weibliche Empfindungen wie Empathie, Einfühlungsvermögen gewannen zunehmend an Raum. Und allmählich begann sich die Vorstellung meiner vermeintlichen Überlegenheit und Allmacht, den Bedürfnissen anderer Menschen anzupassen. Ein Prozess, den ich staunend registrierte. Die aufmerksamere Sicht einer werdenden Mutter ist die gut durchdachte Einrichtung der Natur, der Schöpfung, um sie auf das künftige Dasein als Mutter vorzubereiten. Man kann sich vorstellen, wenn immer weniger Frauen Kinder kriegen, dass unserer Gesellschaft immer weniger die Frauen mit dieser großen Empfindungspalette zur Verfügung stellen, weil es geht ja nicht nur darum, diese Fähigkeiten zu entwickeln für die Kinder und die eigene Familie, sondern es strahlt ja hinein in die ganze Gesellschaft. Ich habe seitdem versucht, viele positive und negative Erfahrungen genauer zu bewerten, weil Kinder, das wissen Sie, bringen viel Glück, aber sie sind natürlich auch anstrengend. Und ich gewinne täglich neue Einblicke auch in das Dilemma, in das viele Frauen und Mütter inzwischen geraten sind. Nicht wenige sind mir im Laufe der letzten Jahre begegnet, die schwer zu tragen hatten an dem Schicksal und mir wurde immer deutlicher, dass wir alle den gleichen Nöten ausgesetzt sind. Spätestens in dem Augenblick, in dem wir die Haustür hinter uns zuziehen, weil wir zur Arbeit müssen, während unser Kind mit hohem Fieber im Bettchen liegt, fremdbetreut wird und weint, Mami, bitte bleib hier. Spätestens dann wissen wir, es läuft etwas enorm schief. Und wenn wir abends immer noch am Schreibtisch sitzen und am Telefon unser weinendes Kind haben, dann nehmen wir diese innere Zerrissenheit in der gesamten Dramatik deutlicher wahr. Und so wie mir selber diese Umstände natürlich vertraut sind, durchleben auch alle anderen berufstätigen Mütter solche Konflikte immer wieder. Doch wer hört ihnen zu? Wen interessiert das überhaupt, dass sie häufig fast zerbrechen an den vielen Rollen, die sie bewältigen müssen? Es ist, ich empfinde es jedenfalls als meine Verantwortung, über das zu reden, was Frauen auch selten gerne zugeben, dass wir nämlich oft am Ende sind mit unseren ach so intelligenten Lebensentwürfen und in Wahrheit wissen, dass wir nicht alle Forderungen im Beruf hundertprozentig erfüllen können. Und zwar oftmals deswegen, weil wir Mütter sind. Auch zu Hause, in der Partnerschaft, im Privaten gelingt es dann oft nicht, diesen Aufgaben gerecht zu werden. Und wie ersehnt, das hektische Heim in eine Oase des Friedens umzugestalten. Das bekommen wir nur selten hin, so wie es auch zunehmend purer Luxus wird, unsere Freunde regelmäßig zu treffen und langjährige Verbindungen zu pflegen. Funktionierendes, gemütliches, soziales, verlässliches Miteinander? Fehlanzeige. Wenn wir ehrlich sind, dann ist es uns bewusst, dass wir ständig gegen unsere innere Überzeugung handeln und wir ahnen, dass wir uns in eine fatale Situation begeben. Und es passt so überhaupt nicht zu dem, was die meist unverheirateten Feministinnen uns seit einigen Jahrzehnten einreden wollen, dass nämlich alles planbar ist, dass wir die Bindung an Mann und Kind besser überwinden sollten, wenn wir unsere Erfüllung suchen. Und wir sollten es ruhig aussprechen. Wir luden uns damit eine Bürde auf die Schultern und machten uns zum Spielball verlockender Angebote und Karriereversprechungen, ein Paket, das uns zu erdrücken scheint. Wir sprangen durch jeden Reifen, den man uns hinhielt, statt innezuhalten, uns die wahren Lebensfragen zu stellen, als wir antraten zum Kampf für uns, für unsere Unabhängigkeit und zum Kampf gegen die Männer. Befürchten wir am Ende, dass uns keine Identität mehr bleibt, wenn wir dem Druck von Politik und Industrie nicht nachgäben, sondern standhielten und einfach nicht mehr weiterarbeiten würden? Aber gerade die vom Erfolg verwöhnten Frauen dürfen nicht zugeben, dass sie manchmal zweifeln. Sie verbieten es sich, Bedenken hinsichtlich ihres Lebensweges zu äußern, weil sie das nämlich für Schwäche halten. Der häufig spöttische Ausdruck Muttchen, der gerne von unserer Cheffeministin verwendet wird in der Öffentlichkeit, verweist auf eine untergründige Aggression, auf eine Furcht, sich zum Muttersein zu bekennen, nährt die Sorge, gesellschaftlich nicht mehr anerkannt zu sein, wenn die Sehnsucht nach einem Kind, nach Familie ausgesprochen wird. Es macht mich fassungslos, wenn ich erlebe, dass Mütter heute offenbar nur dann etwas wert sind, wenn sie eine Erwerbstätigkeit vorweisen können. Wir spüren es alle, es brodelt mächtig in Deutschland und wir können Klartext reden. Die meisten Frauen können in Wahrheit ja gar nicht frei entscheiden, ob sie zu Hause bleiben wollen oder arbeiten gehen müssen. Und zwar allein aus wirtschaftlichen Gründen. Das bedeutet nicht Freiheit und das bedeutet schon gar nicht, wie unsere Familienministerin es uns glauben machen möchte, Wahlfreiheit. Sondern es bedeutet Unterdrückung. Und die Krippenplatzdiskussion, die wir seit über einem Jahr hier erleben, ich freue mich ja, dass sie so heftig diskutiert wird, weil nach und nach die Wahrheit ja sowieso ans Licht kommt. In diesem Zusammenhang das andere Papier, das ich eben mitgebracht habe, von 1990. Aufruf der Initiativgruppe Krippenbetreuung der Kinderärzte in der DDR. Zurückdrängung der Kinderkrippen. Die Nachteile der Aufnahme von Kindern bis zum zweiten Lebensjahr. Entgegen der bisher geltenden Krippenideologie erwirbt das Kind im zweiten Lebensjahr keine soziale Kompetenz, sondern erleidet einen Geborgenheits- und Vertrauensverlust durch die noch unverständliche Trennung von den Bezugspersonen. Ein ganzes Papier über die vielen Nachteile. Die Befreiung der Frau, die Emanzipation, für die so lange hart gekämpft wurde und die als Grundsäule ihres Selbstverständnisses beschworen wird, existiert, meine Damen und Herren, nicht. Unsere materiell und global orientierte Gesellschaft, die kaum noch individuelle Interessen berücksichtigt, hat sich die feministischen Glaubenssätze einverleibt und benutzt sie nun als Alibi, um Frauen aus der Familie zu reißen und sie auf den Arbeitsmarkt zu treiben. Ohne Rücksicht auf Bindungen, Partnerschaften, Kinder. Es gibt nur noch zwei Grundsätze, die von Bedeutung sind und nach denen unser gesamtes Denken ausgerichtet wird: Gewinn und Kostensenkung. Wir leben nun einmal in dieser materialistischen Welt, schrieb mir eine empörte Leserin, und dieser müssen wir uns anpassen. Meine Damen und Herren, ich bin völlig anderer Meinung. Wir sind diese materialistische Welt, wir machen sie selbst dazu und wir lassen es zu oder wir kämpfen dagegen. Wir haben ja die freie Entscheidung, wir können ja dagegen angehen, denn die Emanzipation, fragen wir uns Frauen wirklich, hat sie uns denn glücklicher gemacht, zufriedener? Hetzen nicht gerade wir unter großem Druck den diffusen Vorstellungen hinterher? Der Wunsch, einen Partner zu finden, mit ihm Kinder zu haben, sie zu bemuttern, aufzuziehen, man mag das als Instinkt abtun, der von der Schöpfung vielleicht einmal so geplant wurde, dem wir uns heute jedoch nicht mehr unterwerfen müssen. Aber was haben wir dem denn entgegenzusetzen? Ist es wirklich so erstrebenswert, als Single durchs Leben zu geistern, als alleinerziehende Mutter, als rastlose Managerin einer Familie, die Mann und Kind wegorganisiert, um sich im Arbeitsleben zu beweisen? Ist es das, was uns der Verstand diktiert? Und ist es wirklich so, dass wir alles, was wir tun könnten, auch wirklich tun dürfen? Es stellt sich raus, dass wir noch weitaus mehr vergessen haben als unsere ursprünglichen Sehnsüchte. Auch die Empfindung, die Intuition, sie wird immer stärker verdrängt. Jene wunderbare Gabe, mit der wir Menschen ausgestattet wurden, vor allem wir Frauen. Wir, die wir eigentlich geistig etwas höher stehen sollten als der Mann, um die Brücke zu bilden zwischen Himmel und Erde. Doch wir versagen. Die Stimme der Intuition wird immer wieder übertönt vom Kampfgeschrei der Einpeitscherinnen, die uns ein männliches Rollenbild aufzwängen will. Ihr wollt alles, gut so, euch steht alles zu. Lasst euch nicht auf das Frausein reduzieren, nehmt, was ihr kriegen könnt, verdrängt Gefühle, Sehnsüchte, Wünsche, klappt das Visier herunter und kämpft wie Männer, werdet die perfekten Egoistinnen. Das große Ganze der Schöpfung gerät dabei aus dem Blick. Verantwortung für die Gesellschaft mag niemand mehr übernehmen. Jeder denkt zuerst an sich. Ich-bezogene Lebensentwürfe, sie sind mehr als akzeptiert. Wir haben mit der Ordnung der Dinge gebrochen und zerbrechen nun selbst daran. Seltsamerweise sind die Männer nur am Rande davon berührt. Ihre Rolle hat sich nicht wesentlich verändert. Allenfalls hat uns der Feminismus verunsicherte Softies beschert, die sich aus ihrer Verantwortung zurückziehen. Eine bemerkenswerte Entwicklung. Denn viele Männer lehnen inzwischen Frau, Familie und Verantwortung ab und tummeln sich in der Erfolgs- und Spaßgesellschaft, während die letzten Männer traditioneller Prägung als Spätmachos verhöhnt werden, meistens von Frauen. Männer scheinen für viele Frauen längst nicht mehr zu einem erfüllten Leben dazuzugehören. Die traditionellen Lebensentwürfe vom Familienglück werden als unzeitgemäß hingestellt und werden dagegen gibt es die Gleichstellung, das Gender-Mainstreaming massiv von Politik und den Unternehmen vorangetrieben. Sie bestimmen die Scheidungen und Singlefrauen mit Kindern, die bewusst auf das Zusammenleben mit dem Erzeuger verzichten. Unser Gesellschaftsbild. Noch bestehende Partnerschaften und Ehen sind dagegen häufig zum Schlachtfeld geworden. Ein täglicher Kampfplatz, auf dem unsere letzten Kräfte vergeudet werden. Wir opfern unsere Liebe und unsere Werte auf dem Altar weltweiter Wirtschaftsinteressen. Meine Damen und Herren, ich möchte den Vortrag schließen mit den Sätzen, die ich zitiere aus der Botschaft, die im Lichte der Wahrheit erklärt. Um das Erkennen müssen, kommt ihr nicht herum. Nicht eine unter allen Kreaturen. Und die Gesetze sind die Liebe Gottes, die für euch unfassbar blieb, weil ihr aus ihr etwas ganz anderes zu machen suchtet, als sie wirklich ist. Lernet und erkennet. Weib, wenn du nicht erwachst zu deinem eigentlichen Werte in der Schöpfung und dann danach handelst, wird dich die Rückwirkung der großen Schuld zerschmettern, ehe du es ahnst. Und du, Mann, sieh nun endlich in dem Weibe jene große Hilfe, die du brauchst und nie entbehren kannst, wenn du in den Gesetzen Gottes schwingen willst. Und ehre in dem Weibe das, wozu es Gott bestimmte. Die Art deines Empfindens zu dem Weibe wird für dich das Tor zum Licht, vergiss das nie. Auch zeigt sich wirklich starke, echte Männlichkeit nie anders als in zarter Rücksicht der echten Weiblichkeit gegenüber, was mit steigenden geistigen Werten immer deutlicher zum Ausdruck kommt. Wie bei dem Körper tatsächliche Kraft sich nicht in wuchtigen, schweren Schritten zeigt, sondern in Beherrschung aller Bewegungen, die elastischen und leichten Schritt ergibt, worin die Sicherheit und Festigkeit ganz unverkennbar ist, so zeigt sich echte Männlichkeit in achtungsvoller Zartheit aller Weiblichkeit gegenüber, die in Reinheit schwingt. Dankeschön.